Ich freue mich, in eurer Mitte zu sein, und wir wollen gleich in den Bibeltext reingehen, um den es heute geht, und zwar Römer 8. Wer seine Bibel dabei hat, der schlagt gern mit mir auf, und ich möchte einen Teil davon schon mal vorlesen. Den anderen werden wir uns dann gleich anschauen. Römer 8, Verse 18 bis 27. Und da sagte Paulus: Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gesamte gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man nicht sieht, ist keine Hoffnung, denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Ich denke, das reicht erstmal. Wir bleiben hier stehen. Soweit die Schrift. Und ich denke, wenn wir in das Weltgeschehen schauen, vor unserer Haustür auch, dann sind diese Begebenheiten, die laden uns nicht gerade zur Zuversicht ein. Wir haben Geschwister in unserer Gemeinde, die wollten jetzt vor Wochen, haben sie geplant oder Monaten eigentlich schon, nach Israel zu fahren, und auf einmal steht ein Krieg vor der Tür und die Geschwister müssen da absagen. Und wir wissen nicht, wie sich das entwickeln wird. Wenn man in den USA hineinschaut, da sieht man eines von vielen Massaker, die sich in diesen Tagen abgespielt hat. Da geht einfach jemand und schießt mit seinem Gewehr über 20 Leute nieder. Und ich denke, die Tagesschau oder die Bildzeitung würde sich nicht so gut verkaufen, wenn in unserem Land alles geregelt wäre. Das heißt, wir leben in einer Zeit, in einem Umfeld, das uns tangiert. Nicht nur weltweit die Dinge, die uns manchmal auch die Zuversicht rauben, sondern da gibt es ja noch die kleinen Füchse in unserem eigenen Leben, die uns zusetzen. Und dann zu sagen, ja, wir wollen zuversichtlich sein, das ist nicht immer so leicht. Diese Dinge, die entmutigen uns, und vielleicht bist du heute Morgen auch hier und sagst, ja, Zuversicht ist etwas, das läuft bei mir nicht immer so wie am Schnürchen, sondern ja, gerade die großen, aber auch die kleinen Dinge im Leben, die fordern uns heraus und vielleicht entmutigen sie uns. Und dann bist du und ich nicht alleine, denn schon in der Bibel lesen wir von Menschen, gerade von Paulus, um den es ja heute auch gehen wird, die Herausforderungen hatten in ihrem Leben. Also die waren keine Theoretiker, aber trotz all diesen Dingen, die sie herausgefordert haben, hat gerade der Paulus immer wieder eine große Zuversicht auch, und er sagt, lass den Kopf nicht hängen, es wird besser. Und das soll auch das Ziel heute Morgen sein. Ich habe das Thema genannt, als Nachfolger Jesu zuversichtlich leben. Als Nachfolger Jesu zuversichtlich leben. Und da ist ja die Frage, gerade bei dem, was ich uns gerade genannt habe, warum kann ein Nachfolger Jesu zuversichtlich leben, trotz aller Umstände, die wir hier haben? Und genau das will uns Paulus in Römer 8 heute Morgen auch groß vor Augen stellen, warum du und ich Zuversicht haben dürfen. Und da möchte ich uns drei Leitgedanken mit in den Alltag geben, die uns hoffentlich aufbauen, trotz all dieser Entwicklungen in der Welt und in unserem Leben. Bevor ich uns diese drei Punkte mitgeben möchte, vor Auge stellen möchte, möchte mal gerade noch mal ganz kurz, dieser Römer 8 ist ja in einen Kontext eingebettet. Römer 8 ist ja ein gewaltiges Kapitel, und der Römerbrief zeigt ja generell, wie verlorene Menschen in einer verlorenen Umgebung das Heil erlangen können, nämlich allein durch Jesu Christi. Und in Römer 8, Vers 1 sagt Paulus diese gewaltige Zusage: Es gibt nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und ich denke, das alleine sollte uns schon Zuversicht allein geben, dass diese grundlegende Bürde zwischen mir und Gott durch Christus aufgehoben wurde, wenn ich an ihn glaube. Dass es keine Verdammnis mehr in unserem Leben gibt. Aber dann sagt Paulus ja, und ich habe diese Verse ja gerade gelesen, Paulus ist trotzdem nüchtern. Auch wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, sagt Paulus in Vers 18, ich gehe das gerade mal ganz schnell nochmal durch, er sagt, er ist überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Also Paulus sagt im Grunde genommen, auch wenn ihr wiedergeboren seid und versöhnt seid, die Leiden, die wir hier erleben in dieser Welt, die sind immer noch real. Das heißt, die hören nicht automatisch auf. Ich dachte immer als Christ, und das hat man mir auch irgendwo vermittelt, ich komme ja voll aus der Welt, und dann, als ich zu Christus kam, da dachte ich so bei mir, ja, jetzt ist alles gut. Und jetzt wird alles so, läuft alles wie am Schnürchen. Ja, das ginge zeitlang wirklich gut, aber dann habe ich gemerkt, alles läuft doch nicht so, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe. Und das sagt Paulus hier, er sagt, die Leiden der jetzigen Zeit, da gibt es zwar eine Hoffnung, aber die sind real. Und er sagt den Grund, warum. Die ganze Schöpfung, sagt er, in der wir hier leben, die ist nicht so, wie sie einmal war, sondern sie sagt, die ganze Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, in Vers 20. Und er sagt in Vers 21, sie liegt unter der Knechtschaft der Sterblichkeit. Das heißt, so wie es mal war, so gut und so harmonisch, ist es einfach nicht mehr. Wir leben in einem, die Bibel sagt es ja hebräisch, Tohu Wabohu. Da ist nichts mehr so, wie es war. Und das sehen wir ja, wenn wir Nachrichten gucken, Erdbeben, große Zerstörung, Feuer, Überschwemmungen, Tsunamis, Hurricanes. Jetzt haben wir sogar schon in Deutschland solche Auswüchse. Das kannte man ja, also ich kannte das vorher nicht, dass wir so Hurricanes und Tornados schon mittlerweile haben. Das heißt, hier sieht man etwas, das ist so nicht von Gott gewollt. Und deswegen sagt die Bibel hier, die ganze Schöpfung, sie seufzt nach Erlösung. Das heißt, dass es wieder normal wird. Und das ist da etwas, ich denke, wir sehen das einmal in dieser Welt, diese Entwicklung. Und in Vers 23 sagt er, und nicht nur die Schöpfung seufzt, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe haben. Das heißt, er sagt hier ganz klar, auch Nachfolger Jesu, die wiedergeboren sind, die mit dem Herrn Jesus gehen, die seufzen. Und ich weiß nicht, ob du heute Morgen auch hier bist und sagst, das kenne ich, dieses Seufzen, dass man manchmal sogar schluchzen muss. Wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit, habe ich einen jungen Mann mit 32, ja, Familie, zwei Kinder, Darmkrebs. Und dann haben wir ihn noch auf der Palliativstation ein paar Mal besucht. Er ist gestorben. Er hat sich in dieser Zeit Jesus hingewendet. Das ist das große, wunderbare, das der Herr dann gemacht hat. Aber trotzdem, da war nur Leiden und Schluchzen und Seufzen, auch wenn dann trotzdem eine Herrlichkeit da war. Aber wir können diese Dinge ja nicht einfach so von der Hand wischen und sagen, es ist immer alles gut, sondern diese Dinge, und Paulus sagt hier auch, wir Gläubigen, wir seufzen. Und er sagt, wir warten, wir haben zwar Hoffnung in Vers 24, aber diese Hoffnung, die ist noch in einem Zwiespalt, bis der Herr Jesus wirklich kommt. Er sagt, auf Hoffnung sind wir errettet, aber eine Hoffnung ist eben keine Hoffnung, wenn man es schon sehen würde. Das heißt, dieser Zwiespalt, in dem wir hier stehen, ist einfach noch Kampf. Ja? Aber das Schöne ist, Paulus sagt, es ist eine Hoffnung da. Und Hoffnung ist in der Bibel nicht so etwas, wie ich hoffe, dass morgen gutes Wetter wird, sondern Hoffnung ist eine feste Zuversicht, genau wie der Glauben. Es ist objektiv und es wird objektiv besser. Und deswegen sagt auch Paulus, dass diese jetzigen Leiden nicht ins Gewicht falle gegenüber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Ich denke, bevor wir zu diesen drei Punkten kommen, die uns Zuversicht geben wollen, sollen, ist es wichtig, dass wir hier mal klar werden und sagen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, aus der Erfahrung kenne ich das zur Genüge, das Leiden, das Seufzen und vielleicht sogar aktuell seufzt, dass man einfach sich klar macht, das ist normal. Wir leben in einem Umfeld, das nicht normal ist. Und das Leiden und die Tränen, die werden einmal abgewischt, aber bis dahin ist es ein Kampf. Aber trotzdem, sagt Paulus, nicht Kopf in den Sand stecken und einfach so, wie die Stoiker sagen, hinnehmen und durch, sondern wir dürfen Zuversicht haben. Und da möchten wir jetzt diese drei Punkte miteinander anschauen. Und die erste Zuversicht, die ich uns heute Morgen mitgeben möchte, aus dem Wort Gottes, ist: Lebe mit Zuversicht, weil die Umstände in deinem Leben zum Besten dienen. Wir dürfen zuversichtlich leben, weil die Umstände, und ich sage jetzt mal in Klammern, die schwierigen Umstände in deinem Leben und in meinem Leben uns zum Besten dienen. Und Paulus sagt das genau in Vers 28. Er sagt: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und hier möchte man gleich mal einwenden und sagen: Paulus, das ist sehr realitätsfremd. Paulus, wie kannst du sowas sagen? Ja, also ich meine, in meinem Leben merke ich manchmal, es gibt viele Dinge, die kann ich im Nachhinein sagen, ja, die haben mir zum Besten gedient, aber das sage ich immer erst im Nachhinein, nicht wenn ich drinstecke. Aber dass du sagst, alle Dinge, egal wie schlimm sie sind, dienen zum Besten, das ist gar nicht so leicht. Ja, wenn ich in solchen Situationen drin stecke, dann fühle ich was ganz anderes. Ich merke zum Beispiel, wenn ich Hunger habe, das fühle ich. Und wenn ich dann gegessen habe, das fühle ich dann auch, da bin ich meistens träge. Und wenn ich Schmerzen habe, dann fühle ich das auch. Wenn ich eine Tablette nehme, dann merke ich und fühle, es wird langsam besser. Aber diese Anfechtungen und diese Kämpfe und diese Herausforderungen, oftmals fühle ich was ganz anderes. Ich fühle nämlich, und Gefühle sind etwas, das ist mächtig. Das kann man nicht einfach von der Hand weisen. Gefühle haben die Tendenz, deinen Blick nur noch auf diese Sorgen und Nöte zu richten. Ja, dann fühlst du was ganz anderes. Und deswegen sagt Paulus ja nicht, wir fühlen aber, dass denen, die Gott liebe, Dinge zum Besten dienen, sondern er sagt, wir wissen, dass diese Dinge zum Besten dienen. Und Paulus, denke, er hat bestimmt auch manchmal anders gefühlt, aber Paulus kannte den Herrn Jesus. Er hat ihn gesehen als Auferstandenen. Und es ist ja nicht alltäglich, dass ein Auferstandener dir erscheint. Und er hatte diesen Herrn Jesus kennengelernt und in seinem Leben selbst hat er immer wieder erfahren, trotz Schläge, trotz Schiffbruch, durch Hunger und Nöte, der Herr ist real und er bringt uns durch. Und deswegen sagt Paulus auch: Wir haben die feste Überzeugung, dass Gott diese Dinge, die auch schwer zu tragen sind, dass die Dinge uns zum Besten dienen. Und er sagt, das gilt nicht für alle. Er sagt hier, nur denen gilt es zum Besten, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das heißt, übersetzt, die zum Herrn Jesus gehören, die wiedergeboren sind. Und das ist das Schöne, dass Gott vor Grundlegung der Welt ein Vorsatz, das heißt nichts anderes, als dass er einen vorausgefassten Beschluss gesetzt hat, dass in dieser Welt, die vom Chaos zerpflückt ist, dass Gott, ich habe mir das immer so als riesiger Rettungsring vorgestellt, dass Gott einen riesigen Rettungsring bereitet hat, dass alle, die durch seinen Sohn in diesen Rettungsring einsteigen, durch Glaube, dass die gerettet sind. Das hat Gott bereitet. Das ist die größte Zuversicht, die wir überhaupt haben können. Ich war neulich bei meiner Tochter an der Schule. Ich muss ja immer sie hat ja Diabetes und da muss ich zum Essen als immer dieses Insulin eingeben. Und ich kam da an und dann war riese Sirenealarm in der Schule. Ich dachte auch schon, hoppla. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, die haben da so eine Feuerübung gemacht. Und Feuerübung heißt einfach, wenn das Haus in Flammen steht, dann versammeln die sich alle auf einem riesigen Sportplatz. Und da ist keine Gefahr. Und da habe ich mir so gedacht, der Vorsatz ist, dass Gott uns in diesen brennenden Häusern, in dieser brennenden Welt einen Rettungsring gegeben hat, einen Sportplatz. Und jeder, der sich da drin versammelt, der kann erst mal durchschnaufen. Der ist gerettet. Und das sagt ja Paulus dann auch weiter, diese goldene Kette, die er aber vorherbestimmt hat. Das hat nichts damit zu tun, dass Gott vor Grundlegung der Welt Menschen zum Himmel oder zur Hölle vorherbestimmt hat, sondern einfach, er hat den Plan dargelegt und jeder, der diesen Plan annimmt, der ist vorherbestimmt in Christus und hat sie berufen, die hat er gerechtfertigt und die wird er auch verherrlichen. Und das ist genau das, was Paulus hier sagt, dieser große Rettungsring, der steht, aber jetzt sagt die Bibel hier in Vers 29, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Und das ist der Plan, den wir uns vergegenwärtigen müssen, auch als Christen. Ich lese uns noch eine Kolosserstelle, da wird es nochmal betont. Und da geht es auch um die Wiedergeburt, wenn ich wiedergeboren werde, Kolosser 3, Vers 9 und 10, dann ziehe ich den alten Menschen ab, den Sündebeladenen, der wird begraben. Und dann heißt es, und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der uns geschaffen hat. Das heißt, Gott gibt uns nicht nur Zuversicht, damit er uns rettet vor der ewigen Verdammnis, sondern er hat sogar noch einen größeren Plan, dass er uns dem Sohn Gottes gleichgestalten wird. Das heißt, dass wir, ich sag mal so, keiner von uns ist ja, wenn er aus der Welt sich bekehrt, von Grund auf normal. Wir haben alle einen Schlag. Der eine mehr, der andere weniger. Das ist so. Das ist keiner gerecht, auch nicht einer. Wir taugen alle nichts, sagt Paulus. Der Einzige, der normal ist und der uns das gezeigt hat auf dieser Welt, ist der Herr Jesus. Und jetzt sollen wir, die wir schräge Vögel, die wir alle sind, langsam normal werden und zum schönen, wunderbaren, gut ansehlichen, ist jetzt so doof, Vogel, also zu einem, ja, ist ein bisschen, ihr wisst, was ich meine, wir sollen umgestaltet werden, das ist der Plan. Und das ist das Schöne, dass Gott uns eben nicht nur so lässt, uns rettet und so lässt, wie wir sind, sondern er möchte uns umgestalten. Und er sagt ja auch in 1. Petrus, er nimmt dieses Bild, dass wir jetzt, die wir wieder geboren sind, zu einem Tempel gestaltet werden sollen. Und jeder von uns ist ein Stein. Stein auf Stein werden wir zum Tempel Gottes aufgebaut. Aber jetzt ist halt ein Problem. Du als Stein und ich als Stein, wir haben viele Ecke und Kanten. Und wenn ihr schon mal diese Straßenbauer gesehen habt, wie die da diese Steine reinlegen, wenn die neue Straße bauen, ich staune immer, wie das alles so akkurat aussieht. Aber die kaufen diese Steine nicht so akkurat, sondern die schlagen sie mit dem Hammer, mit so einer Säge, machen die passend. Das heißt, da muss viel Druck aufgearbeitet werden, damit am Ende eine schöne Straße kommt. Und so ist es bei uns. Wenn ich, wie ich jetzt bin, in den Himmel gehen würde, ihr würdet mich wieder rausschmeißen. Ich brauche Druck. Und diese Dinge geschehen nun mal, und das merke ich an mir selbst, dass diese Ecke und Kante bei mir, die abgeschliffen werden müssen, die werden nicht abgeschliffen, wenn ich irgendwo am Strand im Liegestuhl sitze und ein Buch lese. Da verändere ich mich nicht. Da komme ich höchstens zur Ruhe. Sondern ich merke dann, wenn es Feuer und die Anfechtung wieder über mein Haupt geht und ich danach rauskomme, dann habe ich mich meistens ein Stück weit verändert. Ich habe jetzt gerade eben vorgestern mit einem Bruder aus der Gemeinde gesprochen, der jetzt auch eine Krebsdiagnose bekommen hat. Und er hat zu mir gesagt, eine Krebsdiagnose ist ja nichts Normales. Und da bekommst du Angst und da bekommst du, ja, da laufen dir gewisse Dinge aus der Hände. Und er sagt aber, Sven, ich habe den Herrn so kennengelernt und er war mir so nah. Und du merkst an diesem Bruder, der hat sich ein Stück weit total verändert. Ja, und genau das ist es. Und wenn Paulus hier sagt, diese Dinge, dieser Lernprozess, ja, und jeder braucht aus seinem Ego Veränderung. Dieser Lernprozess geht nur, wenn geschliffen wird. Und deswegen kann Paulus hier auch sagen, diese schwierigen Dinge in deinem Leben als Christ, die haben ein Ziel. Und zwar einen guten Zweck. Also lasst uns das hier mal zusammenfassen, diesen ersten Punkt. Die Schöpfung seufzt. Das haben wir gesehen. Das ist einfach normal. Aber Gott greift ein, um diese gefallene Welt zu retten und er macht uns, die wir zum Herrn Jesus gehören, er macht uns zu einer Neuschöpfung. Diese Neuschöpfung geht aber nur in dem Sinne, dass wir uns tiefgreifend verändern, indem wir einen gewissen Druck von außen auch bekommen. Ein liebevoller Druck von außen, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Wie hört es sich für dich an? Ich denke, es ist trotzdem eine Diskrepanz, zu sagen, juhu, ja, jetzt freue ich mich noch mehr, wenn ich in Anfechtungen bin. Es ist nicht immer so. Ja, als ich damals mit 15, ich war froh mit 16, dass ich die Schule verlassen konnte. Ich habe echt keine Lust mehr auf Schule gehabt. Und dann habe ich Gott sei Dank schon, hat mir da war ich in der 8. Klasse, Ende 8. Klasse, da hatte ich schon eine Zusage für eine Ausbildung. Und da hatte ich den Vertrag schon unterschrieben gehabt und ich war froh, ich weiß, es wird besser. Aber gleichzeitig musste ich noch 2 Jahre in der Schule bleiben. Und da musste ich durch. Und diese Ausbildung, der ich schon zugesagt bekam, die konnte ich nicht von der Schule trennen. Und ich musste noch durch die Prüfung und ich musste noch meine Hausaufgaben machen und ich musste noch die nervigen Lehrer ertragen. Das hat dazugehört. Aber ich hatte Hoffnung, ich weiß, eines Tages fange ich meine Ausbildung an und dann ist gut. Aber die Ausbilderin hat mir auch gesagt, mach jetzt keinen Schludrian. Ja, du musst dich weiter anstrengen. Verzag nicht, harre in der Schule aus. Und ich denke, so ist es auch bei uns. Und wir müssen über den Tellerrand schauen wie Paulus und sagen, okay, wir sind jetzt noch nicht in der Herrlichkeit. Der äußere Mensch vergeht, der innere wird Tag für Tag erneuert. Einmalig Herrlichkeit, jetzt ist Kampf. Aber das hat alles etwas, es wird besser. Es wird besser. Wo musst du dir vielleicht wieder neu vor Augen halten? Und ich hoffe, es wird deutlich, es wird nicht leichter. Aber wo musst du dir wieder vor Augen halten, erstmal, dass Gott gut ist? Dass Gott gut ist mit den Dingen, die er auch in deinem Leben zulässt. Und dass Gott mit diesen Dingen einen Zweck erfüllt. Vielleicht bist du gerade in einer herausfordernden Beziehung. Lass mal uns mal dieses Beispiel, dass du in einer herausfordernden Beziehung bist. Es gibt auch unter Christen Herausforderungen in der Beziehung. Da gibt es zum Beispiel Menschen, die sind zum Herrn Jesus gekommen, der Partner ist nicht gläubig und du hast wirklich große Not. Vielleicht ist dein Partner gläubig und ihr habt trotzdem Not. Und dann oftmals zu sagen, wir haben ja jeder auch in der Ehe als Christen immer noch unsere Charakter, die hoffentlich so ein bisschen langsam verändert werden, dann so zu sagen, Mensch, dieser Partner, der mir echt meine Nerven raubt, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr, das ist doch nicht immer einfach. Und dass man dann aber trotzdem sagen kann, Gott hat mir diesen Partner an die Seite gestellt, um mich zu schleifen, um, dass ich ihm vielleicht auch ein guter Gehilfe sein kann. Ich nehme diese Dinge so, wie sie der Herr sieht. Und nochmal, das ist oftmals nicht leicht. Da darf man auch, denke ich, sicherlich beten, Herr, wenn dieser Kelch an mir vorübergeht, ja, dann ist in der Ehe ja nicht so leicht. Aber Herr, wenn es dein Wille ist, dann schenk mir doch bitte auch die Kraft. Schenk mir die Kraft, da durchzuhalten. Aber das gibt es nicht nur in der Ehe oder in der Beziehung, auch zu den Kindern vielleicht, sondern auch, wenn du gerade in einer Krankheit steckst, wenn du vielleicht gerade in der Gemeinde Probleme hast, wenn es an die finanzielle Existenz geht, dass man dann sagen kann, okay, aber ich gehöre zu Gott und er hat einen Plan mit meinem Leben. Alles, was da geschieht, dient zu meinem Besten. Also, jetzt wissen wir zumindest mal, haben wir vielleicht auch schon vorher gewusst, dass alle Dinge zum Besten dienen. Okay, das zu wissen ist eine Sache. Du kannst da rausgehen und viel Wissen haben, aber was, wenn man dann wieder versagt? Und wenn man dann doch wieder an die Grenzen kommt und die Zuversicht schwindet, wenn man dann auf das eigene Vermögen blickt, das man dann vielleicht doch nicht so hat. Deswegen der zweite Punkt, lebe zuversichtlich, weil Gott sich objektiv für dich entschieden hat. Das heißt, es ist eine Sache zu wissen, alles dient zum Besten, aber wenn ich dann trotzdem alleine dastehe, wird es schwierig. Aber der zweite Punkt ist, dass du dir und ich mir vergegenwärtige, dass in all diesen Herausforderungen der Herr mir zur Seite steht, und zwar objektiv. Und das hat ein Vers 31, sagte das, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Das ist eine rhetorische Frage. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Was ist hier die Antwort? Niemand und nichts. Niemand kann gegen uns sein. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir hier auch sagen, wer ist an meiner Seite? Wisst ihr, wenn Menschen an meiner Seite sind, das ist gut. Und es ist wichtig und es ist tröstlich, aber ein Mensch ist ein Mensch. Aber wenn Gott an deiner Seite steht, durch Jesus Christus, dann sagt er hier, dann kann niemand und kein Umstand gegen dich sein. Und das ist wichtig, dass wir merken für uns wieder selbst, Gott ist anders. der an deiner Seite steht. Gott ist nicht ein Mensch, sondern Gott ist anders. Ich habe hier ein Zitat von einem Bibelausleger, der sagt, in der gesamten Heiligen Schrift werden wir mit einem Gott konfrontiert, der ganz anders ist als wir. Einen Gott, der uns fragt, mit wem wollt ihr mich vergleichen? Und der uns zurechtweist, du dachtest, ich sei gleich wie du. Wisst ihr, wenn wir Gott auf eine Ebene hole, auf die menschliche Schiene, dann werden wir eine Zeit lang Trost haben. Aber wenn ich mir immer wieder vergegenwärtige, ich habe Gott an meiner Seite und Gott ist anders als ein Mensch, als eine Macht, dann ist das was ganz anderes. Aber das wieder zu verinnerlichen ist schwer, weil wir sind da so aufgewachsen, denke ich, du und ich, so ein Versprechen, ich bin immer an deiner Seite. Ich weiß nicht, habt ihr das auch schon mal zu hören bekommen? Wie oft wird gesülzt in unserem Lehrer, früher als Teenager, ach, ich bin immer an deiner Seite, ich werde dich nie verlassen, ich werde immer, immer zu dir stehen. Ja, bei manchen funktioniert es. Aber wie oft sind diese Versprechungen an Bedingungen gebunden und wenn es dann nicht so läuft oder du hast nicht die Erwartungen erfüllt, dann ist derjenige, der immer an deiner Seite stehen wollte, wo ist er dann? Du hast ihn nie wieder gesehen. Und dann stehst du wieder allein da. Und dann musst du wieder jemanden suchen. Und dann wirst du wieder enttäuscht. Aber Gott ist anders. Und das ist das Schöne auch. Wisst ihr, wir sind in einer Umgebung, da zählt ein Wort nichts mehr. Die Politiker, die versprechen uns das Blaue vom Himmel und in der nächsten Wahlperiode, da ist schon wieder alles. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Da scholzen wir ein bisschen. Ein Politiker war mal so ehrlich, da hat er mal dann gesagt, heißt zumindest, dass er es gesagt hat, was geht mich mein dummes Geschwätz von letzter Woche? Ja, aber so ist es. Immer wieder enttäuscht und wenn er jemand das Wort, das ist, aber Gott ist anders. Und das Schöne ist, dass Gott nicht nur ein Redner ist. Und er kann ja nicht lügen. Aber er beweist diese Tat hier in Vers 32. Er heißt es, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ich sage, das ist das Schöne, dass wir ein objektives Lieben, einen Liebesbeweis haben, dass Gott zu seinem Wort steht. Er hat sein Bestes objektiv für dich und für mich gegeben. In Römer 5, Vers 8 heißt es, und auch das ist noch wunderbar, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir fast perfekt waren. Sagt er nicht. Als du gar nichts konntest, als du ein Sünder warst, als du dich im Dreck gesuhlt hast, hat Gott seine Liebe darin bewiesen, dass er sein Bestes gegeben hat. Und wisst ihr, man kann keinen größeren Liebesbeweis geben, weil jeder hängt an seinem Leben. Und ich sag's ganz ehrlich, mein Leben, ich gebe doch mein Leben nicht für irgendjemand. Gebe ich nicht. Aber ich glaube, weißt du, ich bin wieder menschlich, aber ne, ich will den Mund nicht zu voll nehmen, aber ich kann euch eins sagen, für meine Kinder würde ich mein Leben geben. Und dann würde meine Kinder sagen, Papa, vielleicht im Nachhinein, das war ein Liebesbeweis. Der Papa hat sein Leben gegeben. Nicht nur geschwätzt, sondern er hat wirkliche Tat vollzogen. Und Jesus kam in diese Welt und hat objektiv am Kreuz bewiesen, dass er dich liebt und dass er an deiner Seite steht. Und er sagt in Vers 32, er hat sich nicht nur an deine Seite gestellt, sondern hat dich reichlich beschenkt, dass du in diesem Leben alle Herausforderungen auch so tragen kannst, dass du nicht zugrunde gehst. Ja, Kolosser 2 heißt, wir sind zur Fülle gebracht in ihm. Gott lässt nicht einfach Umstände im Leben zu und lässt uns damit selbst zurechtkommen. Er steht unverbrüchlich und objektiv an deiner Seite. Nochmal, das ist oft nicht zu fassen. Meine Fußballkarriere ist schon lang vorbei, habe damit nichts mehr zu tun, aber du siehst ja auch immer wieder in den Medien, egal wie gut ein Fußballer war oder wie gut ein Trainer war, und die haben ja dann Erfolge und dann werden die hochgejubelt und dann bekommen sie mehr Gehalt, sie kriegen Fanpost. Wie lange geht es, solange er Erfolg hat. Sieht man unseren Bundestrainer. Ja? Kein Erfolg mehr, der Nächste steht schon wieder hinten an. So ist Gott nicht. Wenn er sich zu dir gestellt hat, dann steht er an deiner Seite. Wo zweifelst du in deinen Herausforderungen an der unverbrüchlichen Liebe Gottes? Wo denkst du manchmal in deinem Leben, dass er sich vielleicht jetzt nicht mehr an deiner Seite befindet oder dass er sich zumindest mal ein Stück weit zurückgezogen hat? Genau kommen diese Situationen, wenn du gerade wieder an deine Grenze bist, wenn du wieder versagt hast. Ja, du, und das ist ja oft so. Wir kennen, also die Leute, die ja schon lange hier sind, wir kennen doch schon so viel. Du weißt genau, wie du dich als Christ verhalten sollst. Du weißt genau, wie du Menschen begegnen sollst, die dich herausfordern. Du sollst sie lieben, du sollst sie langmütig ihnen begegnen. Aber immer wieder, zumindest ich, komme an Grenzen, wo ich sage, und schon wieder gefalle. Wenn du immer wieder fällst, und die Bibel sagt, wir falle immer wieder, wir dürfen nur nicht liegen bleiben, dann komme so langsam dieser Gedanke, oh, wird der Herr jetzt doch wirklich noch ganz bei mir stehen? Was machen wir hier? Ein biblischer Ratschlag ist Hebräer 12, 1 bis 2. Lasst uns die Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns was? Noch mehr anstrengen? Noch frommer werde? Nein, hinschauen, das heißt von diesen Dingen weg und hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das ist das Einzigste, was mir, dass du von deinen Schwächen und von meinen Schwächen und von deiner Stärke wegschaust und immer wieder zu dir selbst sagst, es gibt nur einen in diesem Universum, der wirklich gehorsam war, der wirklich Gott so geliebt hat, der wirklich immer durch alles durchging, du bist es nicht. Es gibt nur einen Anfänger und Vollender des Glaubens, und das ist Jesus Christus. Und das Schöne ist, wenn du zu ihm gehörst, dann sieht dich Gott an, als hättest du alles bereits erfüllt. Ganz praktisch vielleicht, bevor wir zum letzten Punkt auch hier gelangen, ich denke, es ist wichtig und eine gute Praxis, dass wenn man sich solche Bibelverse wie Römer 5, Vers 8 oder auch hier Römer 8, 28, wir wissen aber, dass man sich diese Bibelverse herausschreibt und wirklich auswendig lernt. Also ich mache das hier wirklich konsequent, dass ich solche Dinge, weil gerade in der Anfechtung, und du hast keine Bibel zur Hand, ist es gut, wenn der Heilige Geist dir genau solche unverbrüchliche Zusage wieder ins Gedächtnis ruft. Und dann geht's weiter. Also, lerne diese Bibelverse auswendig, damit wir zuversichtlich sein können. Wir kommen zum letzten Punkt, und das ist der Punkt, lebe zuversichtlich, weil Gott dich in all diesen Dingen verteidigt. Also nicht nur alle Dinge dienen zum Besten, sondern er stellt sich an deine Seite. Aber wenn du jemanden an deiner Seite hast, der passiv ist, naja, dann hast du auch nicht viel gewonnen. Aber die Bibel sagt, Gott kämpft jetzt für uns. Er verteidigt uns. Und das ist das, was Paulus hier sagt in Vers 33. Er sagt, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal, Angst oder Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr oder Schwert? Und dann geht er weiter. Also, wichtiger Punkt, der letzte Punkt ist, glaube, dass der, der an deiner Seite ist, auch dich in deinen wiederkehrenden Kämpfen und in deinem Versagen trotzdem verteidigt. Und ich denke, auch das ist ein Punkt. Ihr kennt Sacharja 3, müssen wir nicht lesen, aber dass der Teufel uns immer wieder verklagen möchte, wenn du vors Angesicht Gottes kommen willst, da kommt ja der hohe Priester Jeschua vors Angesicht Gottes und was macht dann Satan? Du hast jetzt der beschmutzte Kleider, so kannst du sicherlich nicht vor Gott treten. Kennt er doch. Wenn er wieder gefehlt hat, was ist das Erste? Oh, kann ich jetzt so zu Gott treten? In der Regel kommt der Verkläger und klagt. Aber Paulus sagt hier, wer will denn eigentlich gegen die Auserwählte Gottes Anklage erheben? Was ist die Antwort? Niemand. Es gibt keinen, der Anklage erheben darf. Wer will verurteilen? Was ist die Antwort? Niemand. Kreuz, da ist das Urteil gesprochen. Du bist gerechtfertigt. Und das ist genau das, diese Anklage, diese Verurteilungen, die uns immer wieder auch Not machen. Und ich möchte die letzte Bibelstelle aus Micha lesen. Micha ist ja auch, der Micha, der ist in großen Anfechtungen, er ist in Not, er ist ja ziemlich am Boden. Und was macht er dort? Und das ist ein positives Beispiel für uns. In Micha 7, Vers 7, da heißt es, ich aber will nach dem Herrn ausschauen, will harren auf dem Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Das heißt, das ist die richtige Haltung eines Gläubigen, dass er sagt, ich will zum Kreuz schauen, in all den Anfechtungen. Und dann sagt er in Vers 8, freue dich nicht über mich, meine Feindin. Denn wenn ich auch gefallen bin, so stehe ich doch wieder auf. Wenn ich auch in der Finsternis sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Und das ist das der Verkläger der Brüder, der sagt immer wieder, du kannst nicht mehr, du bist nichts mehr, du wirst auch nie wieder was sein. Und Gott sagt, schau aufs Kreuz, da ist alles geschehen für dich. Lass dich nicht verklagen. Und das Schöne ist, da sagt er uns, er tritt für uns ein. Der Herr tritt für uns ein. Du musst nicht für dich selbst eintreten. Ich bin mal mit meiner Frau in eine Schuldenfalle geraten, da hat es uns so übers Ohr gehauen bei einer Beerdigung, dass wir am Ende Tausende von Tausende Schulden hatten. So, und die musste man jetzt abzahlen. Das war gar nicht so einfach als Student. Und dann musste man abzahlen und abzahlen. Und irgendwann kam dann von Gott geschenkt eine Geschwister und hat gesagt, ich übernehme dir das. Und dann konnte man diese Rechnung begleichen. Und dann war aber so, die Bürokratie in Deutschland ist ja so, wenn du was von der Bürokratie willst, dann dauert es ja in der Regel sehr lange. Wenn die was von dir wollen, dann stehen die gleich auf der Matte. Und dann standen die auf der Matte und dann sagte dieser Vollstrecker, sagte, sie sind mit den Zahlungen im Rückstand, jetzt müssen wir vollstrecken. Anklage. So, was sagst du so einem? Der lässt nicht mit sich diskutieren. Aber ich hatte was Wunderbares. Ich hatte den Zahlschein, konnte ihm sagen, es ist alles beglichen. Denn mit dem musste ich gar nicht mehr diskutieren. Der hat gesagt, auf Wiedersehen, schön, dass ich da war, da ist die Tür. Keine Anklage mehr. Er konnte nichts mehr von mir fordern, es war alles beglichen. Und das ist das Wunderbare, dass der Herr Jesus uns auch richterlich weiterhin vertritt und auch in diesen irdischen Dingen wie Verurteilung, Drangsal, Hunger, Blöße. Ich meine, das haben wir ja in diesem Sinne nicht so, aber gerade was die Angst angeht. Ja, ich denke, viele, auch Gläubige, haben Angst. Nicht nur psychosomatische Angst, sondern sind auch psychisch krank. Aber auch die Ängste, die uns durch Sorgen und Nöte immer wieder so den Boden unter die Füße wegziehen. Gott sagt, er steht trotzdem zu uns. Er steht genau an deiner Seite. Es wird uns nicht scheiden von der Liebe Christi. Und wenn ich dann noch die Finsternis angreifen möchte, in Vers 38, er sagt, weder Hohes noch Tiefes noch ein irgendein anderes Geschöpf kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Wisst ihr, jetzt habe ich fast 3/4 Stunde geschwätzt. Im Grunde genommen hätten wir es mit einem Satz sagen können. Gott ist unverbrüchlich da und steht zu uns. Egal was kommt. Er ist wirklich da. Und deswegen kann Paulus dann auch sagen in Vers 37, aber in all dem, was wir gerade am Anfang gesagt haben, in der Weltweiterentwicklung, in deinem Leben, überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wir sagen, das ist wichtig, dass wir auch uns das vor Augen führen. Paulus sagt ja in Vers 28, alles dient denen zum Besten, die Gott lieben. Das hat so einen Beigeschmack, es liest ja jeder anders seine Bibel, dass ich dann sage, okay, ich muss Gott lieben aus meiner Kraft aus, dann wird mir alles zum Besten dienen. Es ist gut, wenn wir Gott lieben, aber du wirst nie Gott so lieben, dass er, sag mal, jetzt so von dir überzeugt ist, dass er dir das Beste gibt. Das hat er bereits getan, nämlich indem Gott sich für dich entschieden hat und dich so geliebt hat. Deine Liebe Und wir lieben, die wir wiedergeboren sind, wir lieben Gott, aber wird nie den Ausschlag geben, dass Gott dich mehr oder weniger mit seinem Segen überschüttet. Das ist nicht das Maßstab. Das hat Gott am Kreuz durch Jesus getan. Und dann möchte ich, und wenn er nichts mitnimmt heute Morgen, dass du ausrufen kannst mit Paulus, denn ich bin gewiss, dass nichts mich scheiden vermag von der Liebe, die in Christus ist. Ich denke, müssten wir auf dieser Welt alleine als Gläubige kämpfen, dann wäre es schlecht um uns bestellt. Der Verkläger verklagt, die Welt macht uns Angst, die Finsternis schießt. Und in der Endzeit, deswegen machen wir auch diese Konferenz, nehme diese Dinge zu. Ja, der Kampf wird härter. Aber ich bin gewiss, dass Gott immer noch größer ist. Das heißt, ganz zum Schluss, schau nur auf Jesus. Schau auf ihn. Ich war neulich in solcher Anfechtungen, dass ich kurz davor war, alles hinzuschmeißen. Und ich habe Wissen, ich weiß, wie man damit umgeht. Und trotzdem war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, nach mir die Sintflut. Es reicht mir. Und dann bin ich im Auto gesessen und dann hätte ich ja viele Dinge gehen ein mir dann durch den Kopf. Jetzt regelst du das und regelst das. Und wisst ihr, was ich am Ende getan habe? Das endet nämlich nur am Hamsterrad. Ich habe nur auf eins geschaut, auf Jesus. Und habe gesagt, Herr, wenn du wirklich der Herr bist und alles dient mir zum Besten, dann bitte regel diese Dinge. Glaubt ihr, er hat es gemacht? Ich stehe immer noch hier. Ja, Gott ist gut. Und das wünsche ich dir und mir. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus, du hast uns in ein Umfeld gestellt, das einfach nicht normal ist, Herr. Es gibt Druck von außen, es gibt Druck von innen, Herr. Es gibt Druck in der Familie, es gibt Druck überall, wo wir hinschauen, Herr. Und du sagst, die Gläubige, wir sind von dem allem nicht verschont, Herr. Du hast gesagt, wenn sie uns, dich gehasst haben, hasse sie auch uns. Wenn wir Bedrängnis haben, dann ist es der normale Zustand. Aber wir danken dir, Herr, dass du uns unverbrüchlich zur Seite stellst. Da stehe ich, dass du uns wirklich so liebst, dass du dich für uns entschieden hast. Wir danken dir, Herr, dass nichts uns zu scheiden vermag von der Liebe, die in Christus ist, Herr. Ich bete so für jeden Einzelnen, der gerade in Anfechtung ist oder Herausforderungen, dass wir diese grundlegende Wahrheit, die jeder von uns kennt, dass du ihnen sie wirklich ganz neu in unsere Herzen schreibst, damit wir nicht auf unsere eigene Kraft stehen müssen, sondern wirklich zur Ruhe kommen in deinem alles umfassende Werk, das du vollbracht hast. Und dafür danken wir dir. Amen.
Ja, gestern Abend haben wir gesungen, ist Gott für mich, so drehte gleich alles wider mich. So oft ich rufe und bete, weicht alles hinter sich. Habe ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott?